In der nächsten knappen halben Stunde dreht es sich in unserem Sommerprogramm Schulfunk auch für Sie zum dritten und letzten Mal um die Entdeckung des Planeten Erde. In dieser Wiederholung aus dem Jahre 1977 geht es vor allem um Satelliten im Dienste der Menschheit. Seit der Erstsendung sind vor allem weitere Wettersatelliten und ein weiterer Erderkundungssatellit vom Typ Landsat gestartet worden. Die beiden ersten Landsat-Satelliten haben ihren Dienst inzwischen eingestellt. Die geschilderten Methoden der Erderkundung aus dem Weltraum, speziell das Abtasten der Erdoberfläche in verschiedenen Spektralbereichen, das sogenannte multispektrale Scannen, werden auch in den neueren Satelliten weiterverwendet. Das Manuskript zu dieser Sendereihe schrieb Guido Wehmanns, Regie führt Martin Plattner. Im letzten Beitrag haben wir erfahren, wie der Mensch seinen angestammten Lebensraum erweitert hat, indem er zuerst mit dem Schiff zu immer ferneren Kontinenten vorstieß. Wir haben auch gehört, wie er dann, mit Hilfe der Luftfahrt, die letzten weißen Flecken auf dem immer kleiner werdenden Globus beseitigte und schließlich, wie er mittels der Raumfahrt in den Weltraum vorstieß, um von dort aus den blauen Planeten endgültig zu entdecken. Mit dieser Technik der Erkundung der Erdoberfläche aus dem Weltraum und ihren Ergebnissen wollen wir uns heute eingehender befassen. Doch zuvor wollen wir noch einmal die wichtigsten Punkte der Satellitentechnik zusammenfassen.
Künstliche Erdsatelliten sind Raumflugsysteme, die sich in elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahnen um die Erde bewegen.
Die Bahngeschwindigkeit und damit auch die Umlaufszeit sind abhängig von der Distanz zum Massenzentrum der Erde. In der theoretischen Höhe 0 würde die Umlaufsgeschwindigkeit eines Satelliten auf einer Kreisbahn 7,9 Kilometer pro Sekunde und die Umlaufszeit 84,5 Minuten betragen. Mit zunehmender Höhe nimmt die Umlaufsgeschwindigkeit ab, die Umlaufszeit dafür entsprechend zu. Ein Satellit umkreist die Erde auf einer Bahn, deren Ebene immer durch den Erdmittelpunkt geht. Sie kann aber jeden beliebigen Winkel, jede Neigung oder Inklination zum Äquator einnehmen. Den erdnahen Punkt einer Bahn nennt man Perigäum, den erdfernen Punkt Apogäum.
Die Lebensdauer eines künstlichen Erdsatelliten wird durch die Perigäumshöhe vorgegeben, da diese die Stärke der bremsenden Atmosphärenreibung und damit die zur Erde zurückführende Bahn bestimmt.
Künstliche Erdsatelliten stellen somit eine ideale Plattform für die Beobachtung der Erdoberfläche dar. Je nach gewählter Bahnhöhe und Neigung zum Äquator kann innerhalb kurzer Zeit die gesamte Erdoberfläche eingesehen werden. Der erste Wissenschaftszweig, der sich die Möglichkeiten der Satellitentechnik in großem Maße zunutze machte, war die Meteorologie.
Der Wirbelsturm Betty hat mit voller Wucht den mittelamerikanischen Staat Nicaragua getroffen. An der Pazifikküste wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 180 Kilometer pro Stunde registriert. Nach ersten Berichten haben durch einstürzende Häuser und starke Fluten mindestens 200 Menschen das Leben verloren. Das atlantische Sturmtief hat den Golf von Biscaya erreicht und stößt in Richtung Nordosten vor. Seine südlichen Ausläufer werden im Verlaufe des heutigen Abends auch das Wetter in der Westschweiz und im Jura beeinflussen. Und nun die Wetterprognose bis morgen Freitag.
Zwei Meldungen, wie sie in ähnlicher Form fast täglich zu hören sind. Im ersten Fall bedeuten sie Tod und Verwüstung, im zweiten vielleicht nur einen verregneten Vereinsausflug. Heute gelingt es uns noch nicht, Wetterabläufe entscheidend zu beeinflussen. Die Meteorologen aber, von vielen als Wettermacher oder Wetterfrösche verulgt, haben längst das Glas mit dem Frosch auf dem Leiterchen weggestellt und benutzen die Satellitentechnik so selbstverständlich wie wir das Telefon. Doch was verstehen wir überhaupt unter den Begriffen Wetter und Wetterkunde?
In den unteren Schichten der Erdatmosphäre, in der sogenannten Troposphäre, die sich bis in eine mittlere Höhe von rund 8000 Metern erstreckt, spielt sich das ab, was wir als Wetter bezeichnen und was am einfachsten als Zustand der Luft an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit definiert werden kann. Aus der Gesamtheit der Wetterfaktoren, also der Temperatur, dem Luftdruck, dem Wind, der Luftfeuchtigkeit und so weiter, und der verschiedenen Wettererscheinungen, wie zum Beispiel Nebel, Wolken, Regen, Schnee, Gewitter, ermittelt die Wetterkunde, oder anders ausgedrückt, die Meteorologie, die Entwicklung der Wetterlage. Es gilt also, das Wetter räumlich und zeitlich in möglichst großen Abschnitten zu beobachten. Mit anderen Worten, man sollte eigentlich über Beobachtungsposten an jedem Punkt der Erdoberfläche verfügen. Und diese sollten die Wetterbeobachtungen pausenlos registrieren und weiterleiten. Das ist natürlich ein Wunschtraum, wenn man bedenkt, dass über 70% unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind. Oder man stelle sich die großen Wüsten im Inneren der Kontinente vor. In diesen Gebieten kann sich eine bestimmte Wetterlage entwickeln, ohne dass wir es merken. Im Jahre 1960 wurde der erste Wettersatellit gestartet, der sozusagen mit einem Blick ganz Europa erfassen konnte.
Das war, wenn ich mich recht erinnere, der Satellit Tiros 1, der am 1. April 1960 in die Umlaufbahn gebracht wurde.
Ganz recht. Er eröffnete eine neue Ära in der Wetterkunde. Sein Name Tiros, ein Kunstwort, sagt schon recht viel über seine Arbeitsweise aus.
Was bedeutet das Wort Tiros denn?
Es sind die Buchstaben T-I-R-O-S, die für Television Infrared Observation Satellite stehen. Diese Abkürzung sagt also, dass es sich um einen Satelliten handelt, der mit einer Televisionskamera und mit Infrarotsensoren oder Fühlern ausgerüstet ist. Die ersten Tiros-Satelliten verfügten in der Tat über eine Fernsehkamera, welche Bilder der überflogenen Gebiete aufnahm und diese so lange auf einem Magnetband speicherte, bis eine Bodenstation unter dem Flugweg lag, an welche die aufgenommenen Bildsignale dann übermittelt werden konnten. Diese Bilder, aus einer Höhe von durchschnittlich 700 Kilometern aufgenommen, zeigten ein Areal von etwa 1600 Kilometern Seitenlänge, also zum Beispiel ein Gebiet, das von Hamburg bis Florenz und von Paris bis Budapest reicht. Wenn auch auf den ersten Bildern außer Landmassen und Meeren keine landeskundlichen Einzelheiten ausgemacht werden konnten, so zeigten sie doch deutlich die Verteilung und die Art der Wolken, was immerhin einige Rückschlüsse auf die Wetterlage in den betreffenden Gebieten zuließ.
Fantastisch! Die Großwetterlage von Hamburg bis Florenz, von Paris bis Budapest auf einen Blick.
Nicht nur das. Die Infrarotsensoren, sogenannte Radiometer, konnten die Infrarotabstrahlung der Erdoberfläche aus dem Weltraum messen und die Messdaten ebenfalls auf Magnetband speichern und später an die Bodenstation übermitteln.
Bei der Infrarotstrahlung handelt es sich ja vorwiegend um Wärmestrahlung, wie wir in der letzten Sendung gehört haben. Spielt denn diese für die Meteorologie eine so wichtige Rolle?
Ja, denn die Intensität der Infrarotstrahlung gibt uns Hinweise auf die Energieverteilung in der Atmosphäre, was für langfristige Wetterprognosen von großer Bedeutung ist.
Der erste Tiros hatte zwar nur eine Lebensdauer von knapp 3 Monaten, aber er war sehr erfolgreich, wie wir einer damaligen Zeitungsmeldung entnehmen können.
Innerhalb von weniger als 3 Monaten sendete Tiros 1 insgesamt 22.952 Wolkenfotos, unter ihnen 17.137 Weitwinkelaufnahmen zur Erde, die eine Reihe von bisher unbekannten meteorologischen Zusammenhängen enthüllten.
Die Entwicklung blieb aber nicht stehen. In der Folge wurden noch weitere Tiros-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht.
In einer Veröffentlichung der amerikanischen Weltraumbehörde NASA wurde festgehalten,
die ersten 9 Tiros-Satelliten lieferten insgesamt über 450.000 Wolkenbilder von guter Qualität, über 13.000 Wolkenanalysen, rund 1.500 Sturmwarnungen und 665 detaillierte Wetteranalysen. Sie entdeckten insgesamt 25 Hurricanes auf der westlichen Hemisphäre und 50 Taifune auf der östlichen.
Inzwischen sind über 38 hochspezialisierte Wettersatelliten gestartet worden. Hauptmerkmale der kurzen, aber stürmischen technologischen Entwicklung auf diesem Gebiet sind verbesserte Technik, kleineres Gewicht, geringere Kosten. Dr. Neil L. Frank, Direktor am Hurricane Center des Nationalen Amtes für Meeres- und Atmosphärenforschung in Miami, äußerte sich an einer Pressekonferenz im September 1974 über die Leistungen der Wettersatelliten folgendermaßen.
Wettersatelliten sind heute die Eckpfeiler unseres Wirbelsturmwarndienstes. Wir können zum Beispiel das Entstehen von tropischen Stürmen bereits über Afrika, über der Sahara beobachten und dann das weitere Vordringen über den Atlantik bis in den karibischen Raum verfolgen und so rechtzeitig die jeweils betroffene Bevölkerung warnen. Auf diese Weise waren keine nennenswerten Opfer zu beklagen.
Doch nicht nur die Meteorologen profitieren in hohem Maße von den Möglichkeiten der Erderkundung aus dem Weltraum. Die positiven Ergebnisse, welche mit den ersten Wettersatelliten in den 60er Jahren erzielt wurden, spornten die Techniker zu weiteren Experimenten an. So hatten die Astronauten von Apollo 9 neben der Mondfähre, die sie in der Erdumlaufbahn testen mussten, auch spezielle Fotokameras an Bord des Apollo-Raumschiffes. Diese Kameras waren mit sogenannten Falschfarbenfilmen geladen. Worum handelt es sich dabei?
Im Gegensatz zum normalen Farbfilm, dessen drei Schichten auf die Spektralbereiche Rot, Grün und Blau reagieren, fällt beim Infrarot-Falschfarbenfilm der blaue Spektralbereich aus. Dafür besitzt dieser Film eine Schicht, welche die Strahlung, die an den roten Bereich anschließt, also die Infrarotstrahlung, von einer Wellenlänge zwischen etwa 760 bis 900 Nanometern erfasst. Nun ist aber das menschliche Auge für die Infrarotstrahlung unempfindlich. Das heißt, wir können Infrarot nicht sehen. Daher muss die Infrarotinformation in einem Farbbereich dargestellt werden, der dem menschlichen Auge zugänglich ist. Das geschieht so, indem der grüne Aufnahmebereich blau, der rote grün und der infrarote rot wiedergegeben wird. Der blaue Aufnahmebereich ist ja wie gesagt weggefallen. Man erhält auf diese Weise eine Farbverschiebung, daher auch die Bezeichnung Falschfarbenfilm.
Nehmen wir zur Erklärung dieses Sachverhaltes zum Beispiel ein Falschfarbenbild, das weltberühmt geworden ist. Auch ohne das Bild vor Augen zu haben, dürfte manches klarer werden. Es handelt sich um eine Aufnahme, die von den Apollo 9 Astronauten im März 1969 aus rund 200 Kilometern Höhe über Südkalifornien aufgenommen worden ist. Oben ist der Salton Lake in tiefem Schwarz dargestellt. Auf drei Seiten wird er umgeben von der Colorado-Wüste. Südlich davon liegt das künstlich bewässerte, reiche Anbaugebiet des Imperial Valley, das sich bis zum Colorado River erstreckt, der die Grenze zu Mexiko bildet.
Zwei Dinge fallen sofort auf. Der blaue Salton Lake ist in tiefem Schwarz dargestellt. Und im Anbaugebiet des Imperial Valley herrscht dafür die rote Farbe vor, nicht etwa die blaue, wie man vermuten könnte, weil ja eben grün als blau wiedergegeben wird. Blau kann, wie erwähnt, im Infrarot-Falschfarbenfilm nicht wiedergegeben werden, daher erhalten wir keine Farbinformation oder eben eine schwarze Wiedergabe für den See. Beim Rot handelt es sich um die Darstellung von starker Infrarot-Information.
Woher stammt diese? Man sollte doch annehmen, dass die vielen schachbrettartig angeordneten Felder vor allem mit grünen Pflanzen bewachsen sind.
Das ist richtig. Aber das in allen grünen Pflanzen vorhandene Chlorophyll hat außer einem starken Rückstrahlungsmaximum im grünen Bereich, das für unser Auge die grüne Farbe der Pflanzen bewirkt, ein starkes Rückstrahlungsmaximum im infraroten Bereich, nämlich bei etwa 850 Nanometern. Da dieser Bereich nun im Falschfarbenfilm, wie erwähnt, rot wiedergegeben wird, erscheinen eben alle grünen, chlorophyllhaltigen Pflanzen rot.
Mit anderen Worten, wenn wir Infrarot sehen könnten, so würden wahrscheinlich die Dichter nicht die grünen Auen und Wälder besingen, sondern die Infraroten.
Ja, so ungefähr. Aber im Ernst, das Verfahren eignet sich sehr gut für thematische Kartierungen von Vegetationsgebieten. denn für ein ungeübtes Auge sind die Karos auf dem Bild alle einfach rot. Es handelt sich übrigens um Felder von rund 800 Metern Kantenlänge. Durch bestimmte Verfahren kann man aber die Stärke des Infraroten messen. Und wenn man weiß, dass jede Pflanzenart eine eigene Infrarotinformation liefert, die für sie ganz charakteristisch ist, so eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten.
Sie meinen, man kann aus dem Weltraum feststellen, ob auf einem Feld Rüben, Kartoffeln, Weizen oder ganz einfach Gras wächst?
Mehr noch. Man kann sogar feststellen, wenn eine Pflanze, ein Baum oder irgendein Gewächs, von einer Krankheit oder einem Schädling befallen ist. Und zwar, weil eine deutliche Änderung der infraroten Rückstrahlung eintritt, schon bevor eine Verfärbung der Blätter im sichtbaren Bereich beginnt. Dies ermöglicht es, durch Fernerkundung aus dem Weltraum, Umweltschäden an der Vegetation, die durch Luftverschmutzung, Bodenverseuchung oder Schädlingsbefall verursacht wurde, großflächig und schnell zu erkennen.
Wenn man an die riesigen Waldgebiete im Nordwesten der Vereinigten Staaten denkt, wo eine herkömmliche bodengebundene Inspektion wochenlang dauert, so wird der enorme Vorteil der Fernerkundung sofort klar.
Bei Apollo 9 handelte es sich um einen ersten Versuch, der später bei weiteren bemannten Flügen im Programm Skylab in der Erdumlaufbahn mit neuen Geräten weitergeführt wurde. Doch nicht von diesen Versuchen soll in der Folge noch gesprochen werden, sondern von einer Satellitenfamilie, von der im Jahre 1972 und 1975 je ein Exemplar gestartet worden ist. Diese haben seit ihren ersten Umläufen eine solche Fülle von Erderkundungsdaten aufgezeichnet und zur Erde übermittelt, dass dadurch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen nachhaltig beeinflusst worden sind. Es handelt sich um die Familie der Landsat-Erderkundungssatelliten. Der erste Landsat wurde am 23. Juli 1972 vom NASA-Startplatz Vandenberg in Kalifornien aus gestartet. Die damalige Bezeichnung für den neuen Typ lautete ERTS-1, Earth Resource Technology Satellite, was frei übersetzt Erderkundungstechnologie-Satellit heißt. Beim Start ging es folgendermaßen zu.
Hier ist Vandenberg, meine Damen und Herren. Nur noch wenige Augenblicke trennen uns vom Start des NASA-Satelliten ERTS-1. Draußen auf Startkomplex 2 West steht die zweistufige 36 Meter hohe Delta-Rakete mit dem charakteristischen Bündel von 9 Feststoff-Starthilferaketen. Das Wetter ist günstig, es ist jetzt genau 11.05 Uhr Pacific Standard Zeit. Bis zum Zündungsbefehl dauert es nur noch wenige Sekunden. Alle Systeme der Trägerrakete melden Betriebsbereitschaft.
5, 4, 3, 2, 1, 0, Ignition.
Blendende Flammen und ein bräunlich gelber Rauch schießen vom Fuß der Rakete weg und hüllen den ganzen Startkomplex ein. Nur noch die Spitze der Delta-Rakete ist sichtbar. Sie scheint im Flammeninferno zu zittern. Jetzt hebt sie ab. Auf einem Schweif von Rauch und Feuer reitet der erste Erderkundungssatellit in den Himmel. ERTS-1 ist gestartet. Mit einem weiteren Bericht, meine Damen und Herren, melden wir uns heute Abend.
Was war so bedeutungsvoll an diesem Satelliten, dass so viele Radiostationen und Zeitungen darüber berichteten?
Der ERTS-Satellit, oder Landsat, wie er später von der NASA benannt wurde, vereinigt alle Erkenntnisse, die aus über 12 Jahren praktischer Erfahrung mit Wettersatelliten und mit Erderkundungssystemen im Projekt Apollo gemacht wurden. Zwei äußerst leistungsfähige Abtastsysteme, ein raffiniertes Bildaufzeichnungs- und Übermittlungsverfahren sowie eine ausgezeichnete Organisation in der Bodenleitstelle ließen schon den ersten Landsat so erfolgreich werden, dass sich seine Herstell- und Startkosten bereits nach kurzer Zeit um ein Vielfaches bezahlt machten. Das Sensationelle war, beziehungsweise ist, der sogenannte multispektrale Scanner.
Was heißt das?
Das ist leider so ein Mischwort, für das sich einfach kein vernünftiger deutscher Ausdruck finden lässt. To scan oder eben scannen heißt im engeren technischen Sinn abtasten. Und zwar zeilenweise abtasten. Ein multispektraler Scanner ist also ein Gerät, das ein Bild oder einen Ausschnitt der Erdoberfläche in mehreren Spektralbereichen abtastet.
Diesen Vorgang sollten wir genauer erklären.
Während seinen Erdumkreisungen, also während sich der Satellit auf seiner Bahn mit etwa 7,3 Kilometern pro Sekunde vorwärts bewegt, ist die Optik des Landsat senkrecht nach unten gerichtet. Diese Optik besteht aus einem Spiegel, der so angeordnet ist, dass er die Strahlung, die von der gerade überflogenen Szene auf der Erde ausgeht, um 90 Grad umlenkt und ins Innere des Satelliten weitergibt. Dort fällt sie auf 24 Detektoren. Das sind Geräte, welche die Intensität der Strahlung in vier verschiedenen Spektralbereichen oder Spektralbändern messen. Die ersten sechs Detektoren messen die Stärke der Strahlung im Bereich von 500 bis 600 Nanometern. Das ist der Bereich der grünen und gelben Farbe. Die nächsten sechs messen im Band von 600 bis 700 Nanometern, was der orangen und der roten Farbe entspricht. Die nächsten im Band von 700 bis 800 Nanometern, das ist der nahe Infrarotbereich. Die letzten sechs Detektoren schließlich messen die Strahlungsstärke im Band, das von 800 bis 1100 Nanometer reicht. Sie sind also auf das Band des fernen Infraroten ausgerichtet.
Es handelt sich also nicht mehr um verschiedene chemische Schichten auf einer fotografischen Platte, welche sich je nach Empfindlichkeit in den verschiedenen Spektralbereichen verändern, sondern um elektronische Messgeräte, welche fein säuberlich nach Spektralbereichen die Strahlungen messen, die von einem Geländestück ausgehen.
Richtig.
Aber wie weiß man denn am Ende, welcher Detektor was aufgenommen hat?
Jetzt kommt eben das Kennen. Mit einer Methode, die wir an dieser Stelle nicht näher erläutern wollen, wird bei einem Landsat-Bild die erfasste Szene auf der Erdoberfläche in 2340 Linien zerlegt. Gleichzeitig führen die Detektoren 3240 Messungen aus.
Unglaublich. Denn das ergibt pro Szene 7,6 Millionen Messungen.
Mal vier Spektralbereiche.
Das sind rund 30 Millionen Messwerte pro Bild.
Jeder einzelne Messwert pro Spektralband wird nun an Bord des Satelliten automatisch in einen Zahlenwert verschlüsselt. Und zwar von 1 bis 64. 1 bedeutet eine ganz schwache Intensität, 64 entsprechend eine maximale Intensität. Ein leistungsfähiges Bandaufzeichnungsgerät speichert die 30 Millionen Zahlenwerte und überspielt sie beim Überfliegen an eine Bodenstation. In einem speziellen Zentrum für Erderkundungsdaten in den USA werden die Zahlenwerte mit Hilfe von Computern dann wieder zu einem Bild aufbereitet.
Nehmen wir einmal an, wir möchten die Verschiedenartigkeit der Pflanzendecke im nordöstlichen Teil der Schweiz mit dem Zürichsee und dem Bodensee sowie einen Teil von Bayern und Vorarlberg darstellen. Was käme dabei heraus?
Ein solches Bild existiert bereits. Auffallend daran sind die vielen Farben, vor allem die verschiedenen Rottönungen. Erinnern wir uns an die Erläuterungen des Physikers über das Falschfarbenbild. Jede Pflanze, überhaupt jede Einzelheit der Oberfläche, reflektiert das Sonnenlicht besonders stark in einem ganz bestimmten Spektralbereich, der für das Material charakteristisch ist. Wenn man nun dem Computer zum Beispiel die Strahlenwerte für Grasland, Nadel- oder Laubwälder, kalkhaltigen Fels oder Sandboden bekannt gibt, so sucht er auf einem Landsat-Bild, beziehungsweise in den 30 Millionen Zahlenwerten, die das Bild repräsentieren, alle Zutreffenden heraus und stellt sie zur besseren Unterscheidung in einer zuvor festgelegten Farbe auf einem Bildschirm dar. Bei solchen Aufnahmen stößt man übrigens auf die überraschendsten Einzelheiten. Nehmen wir zum Beispiel den Greifensee. Auf der erwähnten Aufnahme erscheint er ganz rot.
Aber rot stellt doch nach dem Gesagten eigentlich eine pflanzliche Substanz dar.
Eben. Der Greifensee ist so stark eutrophiert, das heißt so stark überdüngt, dass sich verschiedene Algen mächtig entwickeln konnten. Aus dem Weltall gesehen handelt es sich darum um eine Algenplantage.
Also ein See, der gar kein See mehr ist.
Und noch etwas. Im Januar 1975 wurde ein zweiter Landsat in eine identische Umlaufbahn um die Erde gebracht. Und zwar derart, dass auch er, wie Landsat 1, jeden Punkt der Erdoberfläche alle 18 Tage überfliegt. Der zeitliche Abstand wurde so gewählt, dass nun jeder Punkt alle 9 Tage von einem der beiden Satelliten überflogen wird. Das heißt nun praktisch, dass das gleiche Bild auf Wunsch alle 9 Tage wieder geliefert werden kann. Wissenschaftler, seien es nun Ökologen, Geologen, Landwirtschaftsexperten oder wer immer sich mit unserem Lebensraum auseinandersetzt, können auf diese Weise Abweichungen qualitativ und quantitativ sehr genau feststellen. Mit Hilfe von Satelliten und Computern können also Experten heutzutage die gesamte Erdoberfläche pausenlos überwachen. Die wichtigsten Anwendungsgebiete der Erderkundung sind dabei
Land- und Forstwirtschaft.
Mit Hilfe von Landsat-Daten konnten die Anbaumethoden in über 35 Ländern der Erde verbessert und durch rechtzeitiges Erkennen von Schädlingsbefall ganze Ernten gerettet werden. Spezielle Programme laufen in Argentinien, Lesotho, Kenia, Niger und Obervolta. Sie sollen Aufschluss über den Grad der Zerstörung von Anbaugebieten durch Erosion, also durch Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und so weiter geben.
Kartografierung.
Vor allem großräumige Entwicklungsländer profitieren in hohem Maße von Landsat-Daten, welche direkt zur Herstellung von Landkarten verwendet werden können. Brasilien zum Beispiel hat auf Landsat-Aufnahmen festgestellt, dass auf seinen alten Karten Nebenflüsse in den Amazonas bis zu 20 Kilometer entfernt vom tatsächlichen Ort einmündeten. Die USA haben mit Hilfe von nur 594 wolkenfreien Landsat-Bildern eine Übersichtskarte im Maßstab 1 zu einer Million geschaffen. Kostenpunkt nur knapp $100.000. Wäre diese Karte mit Luftaufnahmen aus Flugzeugen erstellt worden, hätten die Kosten schätzungsweise $50 Millionen betragen, denn es wären in diesem Falle über 1,5 Millionen Bilder nötig gewesen, um die gesamten Vereinigten Staaten zu erfassen. Weitere Länder, die ihre Karte mit Hilfe der Landsats überarbeiteten, sind Peru, Venezuela, Iran, Thailand, Botswana und Zaire.
Geologie.
Über 20 Länder suchen mit Erfolg nach Bodenschätzen aus dem Weltraum. Anhand von Landsat-Bildern, auf welchen Geologen vielversprechende Formationen fanden, stieß man in Australien, Bolivien, Finnland, Malaysia und Peru auf neue Bodenschätze, Erze und Erdöl. In zahlreichen Trockengebieten, zum Beispiel auch in der Sahara, konnten riesige Wasservorkommen tief unter der Erdoberfläche nachgewiesen werden.
Hydrologie.
Anhand von Schneehöhenmessungen aus dem Weltraum werden in den USA die Wasserführung von großen Flüssen sowie der Wasserhaushalt des ganzen Kontinentes im Sommer berechnet.
Meeresforschung.
Zahlreiche an die Weltmeere grenzende Staaten erforschen ihre Hoheitsgewässer in Bezug auf Fischvorkommen und Verunreinigungen. An der Ostküste der USA, im Bundesstaat New Jersey, wurde eine Papierfabrik ermittelt, welche seit Jahren ihre Abwässer ungereinigt in das Meer fließen ließ. Die Landsat-Bilder zeigten im Infrarotbereich schwächste Konzentrationen einer chemischen Substanz in noch 45 Kilometer Entfernung von der Küste.
Die Liste der Anwendungsgebiete ließe sich noch lange fortsetzen, denn immer neue Wissenschaftszweige benützen die Technik der Erderkundung aus dem Weltraum. Landsat-Bilder zeigen uns klar und deutlich, wie es um unseren Planeten steht. Sie führen uns plastisch und drastisch vor Augen, was wir falsch machen. Sie geben uns Hinweise darauf, wie wir unser Leben besser organisieren können. Spätestens beim Betrachten von Landsat-Bildern wird uns klar, dass alle Vorräte dieser Welt begrenzt sind und dass es gilt, diese begrenzten Vorräte weltweit sorgfältig zu verwalten, damit in 30 Jahren auch noch 8 Milliarden Menschen auf dem blauen Planeten leben können.